ist bei der WM-Vergabe alles mit rechten Dingen zugegangen.
Dass ich als deutsche Sportlerin vor ein deutsches Gericht kam.
Ich wollte nur fragen, wie viele Fehlentscheidungen eigentlich erlaubt sind, weil wenn es 15 sind, hast du noch eine frei.
Da muss man aufpassen mit dem, was man sagt, was man schreibt und wie man das rüberkommt.
Oder drei Fragen zu Katar und dann ist das Interview beendet.
Ich möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes. Die Würde des Menschen ist unantastbar.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wird Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.
Es ist Donnerstag, der 20.02.2025 und Podcast-Zeit. Wir nehmen die 44. Folge von Liebling Bossmann auf und begrüßen dazu alle Hörerinnen und Hörer ganz herzlich. Am Mikro sind diesmal neben mir stehend
der hallo zusammen.
Und ich bin der Fabian. Und wir sprechen heute im Schwerpunkt in dieser Folge über das Polizeikostenurteil des Bundesverfassungsgerichts. Und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, nämlich Dr. Henning Hoffmann, Leiter Recht von Werder Bremen. Herzlich willkommen, Henning.
Ja, moin zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, wieder bei euch zu sein.
Hallo, Henning.
Genau, wieder ist das korrekte Stichwort. Wir wollen nämlich durchaus erwähnen, dass du heute das zweite Mal bei uns bist. Henning Hoffmann war nämlich unser erster Gast, also unser erster Podcast-Gast in der zweiten Folge.
Ich hoffe, ich bin nicht euer letzter Gast jetzt.
Im Juni 2020.
Also du bist definitiv nicht unser letzter Gast und du bist definitiv auch nicht das letzte Mal da. Das kann ich dir versprechen.
Super,
aber,
das freut mich.
Aber zwischen der zweiten Folge und der 44. Folge liegen schon einige. Also das sollte beim nächsten Mal dann vielleicht nicht nochmal so viele Folgen dauern, bis du wieder hier bist. Genau, darüber, über Polizeikostenurteil sprechen wir mit dir. Ohne dich sprechen wir nachher, also Holger und ich, nochmal über das beim EuGH anhängige Verfahren FC Seraing, ich weiß gar nicht, ob ich das richtig ausspreche, ja. Ein belgischer Club, auf der einen Seite gegen FIFA, UEFA und den belgischen Fußballverband, auf der anderen Seite, da gibt's die Schlussanträge der Generalanwältin. Und das hat ein bisschen Sprengkraft, diese Entscheidung, die dann eben noch aussteht. Aber dazu später mehr. Über das Polizeikostenurteil des Bundesverfassungsgerichts ist schon viel geschrieben und gesprochen worden. Ich selbst, kann ich kurz sagen, habe dazu im Podcast Rasenfunk von Max Jakob Ost in der Folge mitgewirkt, in der es darum geht, da durfte ich zu Gast sein. Und unser Kollege Nico Herting hat in seiner Podcast-Folge, ich glaube die 101.
111.
oder 111.
King.
Dem Pink-Podcast Follow the Rechtsstaat Ende Januar mit dem Kollegen Stefan Brink dazu was aufgenommen. Also da auch gerne mal reinhören, wer sich informieren will. Und ja, also wir sind möglicherweise ein bisschen spät dran, weil die Entscheidung ist schon ein paar Wochen her. Aber das Thema darf bei uns im Podcast natürlich nicht fehlen. Was ist dazwischen gekommen? Das Leben. Wir sind aufgrund der Winterferien und einer kleinen Skiurlaubsverletzung, die ich mir zugezogen habe, mussten wir die Folge mehrfach verschieben. Ja, also Henning, danke, dass du dabei bist. Ich glaube, über dich müssen wir gar nicht so viel sagen. Du bist eben schon seit einiger Zeit im Justiziariat des SV Werder Bremen tätig, da jetzt eben auch seit einiger Zeit Leiter der Rechtsabteilung. Du bist auch gebürtiger Bremer und daher gerade bei dieser Folge der ideale Gesprächspartner für uns. Denn die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, die hat in Bremen ihren Lauf genommen. Und dazu werden wir gleich ein bisschen mehr ausführen. Die Folge, in der du damals mit dabei warst, die Folge hieß Verfassungsrechtlicher No-Brainer und der mündige Spieler.
Genau.
Interessanterweise. Deswegen nochmal herzlich willkommen, Henning. Und gleich zu Beginn stelle ich dir eine Frage, die du aber bitte nur mit Ja oder Nein beantwortest. Ist die Polizeikostenentscheidung des Bundesverfassungsgerichts ein verfassungsrechtlicher No-Brainer? Aus deiner Sicht? Nein. Okay. ich hatte auch keine andere Antwort erwartet. Du hättest natürlich sagen können, ja, aber das Bundesverfassungsgericht hat sich falsch entschieden. Aber ja, es ist nicht ganz trivial. Ich rede noch ein bisschen weiter. Ich will nämlich ganz Ganz kurz wird es jetzt vielleicht nicht werden, aber ich will in den Sachverhalt einführen in der gebotenen Kürze und dann lasst uns darüber sprechen. Ich fange einmal an. Also in dieser Polizeikostenentscheidung geht es grob darum, ob der Staat einem Veranstalter, in diesem Fall ist es die DFL, die Mehrkosten von Polizeieinsätzen in Rechnung stellen kann, die bei besonders gefahrgeneigten Fußballspielen anfallen, weil die Polizei eine erhöhte Zahl von Beamten und gegebenenfalls auch Einsatzfahrzeugen bereitstellen muss, um mögliche Ausbrüche von Fangewalt zu kontrollieren. Das ist die Frage. Zugrunde liegt die Annahme, ich sage in dem Fall bewusst nicht Erkenntnis, sondern Annahme der Behörden, dass bei diesen sogenannten Hochrisikospielen eine besonders hohe Gefahr von Gewalthandlungen, also gegen Personen und Sachen, zu befürchten ist. Ausgangspunkt war, dass das Land Bremen im Jahr 2015 einen Gebührenbescheid über, ich glaube, rund 400.000 Euro war es, ein bisschen mehr, gegen die DFL erlassen hat. Und es ging dabei um nicht Kosten, sondern Betonung Mehrkosten des Polizeieinsatzes anlässlich eines Nordderbys zwischen dem SV Werder Bremen und dem Hamburger SV.
Das waren noch Zeiten.
Ja, als die noch zusammen in einer Liga waren. Ja.
Bald wieder.
Vielleicht, ja. Vielleicht steigt der HSV ja auf. So, das war also die Grundlage, da ging alles los. Und zugrunde lag dieser Gebührenerhebung eine Regelung in der Bremer Gebührenordnung, § 4 Absatz 4, Bremer Gebührenbeitragsordnung heißt sie, glaube ich.
Gesetz,
ja. Und diese Regelung betrifft Veranstalter gewinnorientierter Großveranstaltungen mit mehr als 5.000 Teilnehmern. Und die Kostenübernahme für den zusätzlichen Polizeiaufwand. Also nach dieser Gebührenordnung sind solche Veranstalter verpflichtet, zusätzlichen Polizeiaufwand zu bezahlen, wenn aufgrund von Erfahrungswerten Gewalthandlungen zu erwarten sind bei den jeweiligen Veranstaltungen. Da fiel das Spiel, das Nordderby, unzweifelhaft runter. Die DFL, die da in Anspruch genommen worden, hat sich dann gegen den Gebührenbescheid gewehrt. Das ging auch durch alle verwaltungsgerichtlichen Instanzen bis hin zum Bundesverwaltungsgericht, das gesagt hat, die Gebührenerhebung sei so in Ordnung, um es mal unjuristisch auszudrücken. Dagegen ist die DFL vor das Bundesverfassungsgericht gegangen und führte an, dass sie A, gar nicht Verursacherin der Gefahren sei, insbesondere weil sie nicht für die Sicherheitslage außerhalb des Stadions verantwortlich sei. B, die Gefahrenabwehr nun mal ureigene Aufgabe des Staates sei. Und C, zudem verstoße die Auferlegung der Gebühren gegen das Verfassungsrecht, insbesondere gegen die Berufsfreiheit und den Gleichheitsgrundsatz im Grundgesetz. Das Bundesverfassungsgericht hat die Verfassungsbeschwerde zurückgewiesen. Das ist jetzt, glaube ich, wohl hinlänglich bekannt, auch unseren Hörerinnen und Hörern. Ganz kurz zusammengefasst, warum diese Gebühr sei verfassungsgemäß, weil es bestehe erstens kein Grundsatz, nach dem Polizeikosten nur Störern oder polizeirechtlich Verantwortlichen auferlegt werden dürfen. Die Veranstalter profitierten nämlich wirtschaftlich von den Polizeieinsätzen, denn die garantierten ihr eine reibungslose Veranstaltung. Die Veranstalter, also in dem Fall hier die DFL, seien also Nutznießer und nicht Veranlasser der Polizeimaßnahmen und als solche dann rechtmäßigerweise Adressat solcher Gebührenbescheide. Und solange die Gebühr sich auf einen tatsächlichen Mehraufwand beziehe und nicht wirtschaftlich erdrosselnd sei, also jedenfalls jemanden wirtschaftlich nicht an den Rande des Abgrunds bringt, bei 400.000 Euro kann das ja bei dem einen oder anderen Veranstalter durchaus mal der Fall sein, verstoße sie nicht gegen die Berufsfreiheit und den Gleichheitsgrundsatz. Und die Gebühr sei vor allem, das prüft das Verfassungsrecht dann eben auch immer, verhältnismäßig. Und zwar deswegen, weil die Belastung zumutbar sei, da sie nur bei Veranstaltungen mit besonders hohem Gefahrenpotenzial erhoben werde und nicht immer. Und eine Erhebung der Kosten bei den wirtschaftlichen Nutznießern der Veranstaltung deswegen gerechtfertigt sein, weil die Allgemeinheit nicht allein für die Kosten aufkommen solle. Dazu eine kurze Anmerkung. Gebühren wir sprechen hier über Gebühren und wir sprechen nicht über Steuern. Das will ich vielleicht nochmal kurz erklären, wo der Unterschied ist. Also der Staat finanziert sich ja grundsätzlich durch Steuern, gegebenenfalls auch durch Kredite, wie wir jetzt aus den politischen Diskussionen vor der Wahl wissen, Stichwort Schuldenbremse. Aber das ist es. Und weiteren Belastungen sollen die Bürger nicht ausgesetzt sein. Die Gebühren werden ausnahmsweise in Abgrenzung zur Steuer dazu erhoben, staatliche Kosten zu decken, wenn die staatliche Leistung Einzelnen individuell zugutekommt. Das heißt also, während eine Steuer quasi eine abstrakte Abgabe an den Staatshaushalt ist, damit der Staat überhaupt seine Aufgaben wahrnehmen kann, ist die Gebühr eine Reaktion auf eine besondere Bevorteilung eines Einzelnen in einem Einzelfall. Und das Bundesverfassungsgericht hat in seiner Entscheidung da beispielhaft Gerichtsgebühren genannt. Oder man könnte auch an die Auferlegung von Abschleppgebühren denken, wenn man falsch geparkt hat. So, das ist jetzt
das ist der Rahmen.
Der Rahmen, ich denke, ich habe jetzt nichts vergessen.
Das dürftest du beim Rasenfunk alles nicht sagen, ne? Das hast du da nachgeholt, die juristische Seite.
Beim Rasenfunk hat die Aufgabe jemand anders übernommen, ja, dankenswerterweise.
Naja, gut, aber es war ja nicht so juristisch da. Aber es war eine super interessante Diskussion.
Ja, danke. Eins will ich vielleicht noch dazu sagen. Der Vorsitzende des ersten Senats und gleichzeitig auch der Präsident des Bundesverfassungsgerichts ist Stefan Habart. Und der hat sich am Rande der Entscheidung, also nicht in der Entscheidungsbegründung selbst, sondern am Rande hat er sich dazu bemüßigt gesehen, eine kurze Anmerkung zu diesem Fall oder zu der Entscheidung zu machen. Und zwar hat er betont, dass diese Entscheidung keine Grundsatzfrage über die generelle Kostenübernahme für Polizeieinsätze darstelle, sondern sich allein mit der spezifischen Gebührenregelung in Bremen befasse. Und hat darauf hingewiesen, dass die Länder, die übrigen Länder außerhalb von Bremen ja weiterhin Gestaltungsfreiheit hätten, was solche Regelungen angeht, beziehungsweise ob sie solche Regelungen überhaupt treffen und in welchem Umfang sie Gebühren erheben möchten. Punkt. Ja, das kann man möglicherweise als Fingerzeig in Richtung der Betroffenen, also aller Betroffenen an diesem Verfahren verstehen, sich möglicherweise für die Zukunft auch andere Lösungen zu überlegen, wie man diesen erhöhten Kosten oder dieser Grundlage der erhöhten Kosten Herr werden könnte. So ist jedenfalls meine Auslegung. Also so ein bisschen hausaufgabenmäßig die Anweisung an die DFL und die Clubs und aber auch die Länder, ja, sich da vielleicht auf andere Weise zu verständigen, ja, wie man...
Vielleicht kurzer Einschub von mir an der Stelle. Europarechtlich gibt es sowas Ähnliches immer, wenn die eigenen Bürger schlechter behandelt werden als die Bürger in anderen EU-Mitgliedstaaten, nennt man das Inländerdiskriminierung. Insofern könnte man hier auf den Gedanken kommen, dass der SV Werder Bremen hier diskriminiert wird, sozusagen im Gesamtkomplex mit den anderen Vereinen, weil es in anderen Ländern eben noch nicht gibt. Vielleicht kommen wir da nochmal drauf. Aber Stichwort Inländerdiskriminierung fiel mir da eben ein.
Ich fange mal an mit einer Frage an Henning.
Darf ich kurz, ja. Entschuldigung Fabian, darf ich mir die eine Anmerkung noch erlauben? Ich fand das ganz interessant. Der Präsident des Bundesverfassungsgerichts hat sich dann auch noch zu der Aussage hinreißen lassen. Mich hat er im Endeffekt gesagt, ob eine solche Regelung politisch sinnvoll und wünschenswert ist. Das ist natürlich etwas, was das Bundesverfassungsgericht nicht zu prüfen hatte. Aber ich fand sozusagen diese Randbemerkung, wenn man sich dieses Themengebiet insgesamt anguckt, tatsächlich noch sehr, sehr interessant.
Das stimmt, wobei man ja sagen muss, dass das Bundesverfassungsgericht ist ja durchaus auch ein politisches Gericht. Also es ist nicht völlig politikfrei und versteht sich auch als solches. Und also Stefan Habart hat sich ja durchaus auch in der Vergangenheit zu anderen Komplexen dort, glaube ich, auch immer sehr politiknah gezeigt. Deswegen fand ich es gar nicht so überraschend, dass er sich da geäußert hat. Frage Henning, warum muss eigentlich die DFL die Suppe auslöffeln und nicht der SV Werder Bremen?
Das ist eine sehr berechtigte Frage. Ich glaube, erstmal muss man konstatieren, wir sind es letzten Endes, die Suppe auslöffeln, denn wir tragen alle Kosten oder alle Polizeikosten, die erhoben wurden, die wurden an uns weitergereicht. Entsprechend ist es sozusagen der SV Werder Bremen, der am Ende die Zeche zahlt. Da, glaube ich, gibt es wenig dran zu deuteln. Der Grund, warum der Kostenbescheid oder die Kostenbescheide für die Risikospiele, die jetzt noch im Raum stehen, an die DFL und nicht an den SV Werder Bremen adressiert wurden, ich glaube, das kann man wahrscheinlich aus politischen Erwägungen sich herleiten, dass damals man sich überlegt hat, dass man nicht den Heimatclub in seiner eigenen Stadt, der hier doch sehr, sehr positiv in vielen Belangen gesehen wird, was uns natürlich sehr freut, belastet werden sollte, sondern die DFL, die in Frankfurt sitzt und damit ein bisschen unabhängiger und anonymer vielleicht war.
Mhm. Das ist ja auffällig, ne? Also das, weil nahegelegen hätte ja tatsächlich den dann auch das Spiel austragenden Club direkt in Anspruch zu nehmen. Ich will mal sagen, es hat durchaus ein bisschen Geschmäckle, dass dann sozusagen dass man den Heimatclub erstmal außen vor lässt und sich dann an die DFL wendet, wo vermeintlich dann vielleicht auch die ganzen Einnahmen aus der Vermarktung der Bundesliga zuerst mal hinfließen, also wo dann vielleicht auch der größere Geldspeicher sitzt, um es mal etwas zugespitzt auszudrücken.
Wobei man ja sagen muss, also es ist ja nicht jetzt streitig, dass die DFL Mitveranstalterin ist, und es ist auch irgendwie naheliegend, dass das Land Bremen jetzt den eigenen Verein im Wettbewerb mit den anderen nicht benachteiligen wollte.
Ja, wobei Henning richtigerweise darauf hingewiesen hat, dass es im Ergebnis dann doch so ist, weil die Kosten von der DFL weitergereicht werden an die betroffenen Vereine, und es seid momentan immer nur ihr, weil nach meiner Kenntnis andere Länder diese Gebührenregelung bislang nicht adaptiert haben. Yes. Wahrscheinlich hat man da auch einfach abgewartet, was jetzt bei rauskommt. Was haltet ihr denn überhaupt von der Figur, dass man den Nutznießer als Adressat der Kostenregelung jetzt hier eingeführt hat? Also das Verwaltungsrecht kennt ja als Adressaten solcher Kosten- oder Gebührenbescheide vor allem die sogenannten Störer oder Veranlasser, also diejenigen, die tatsächlich eine Ursache gesetzt haben, dadurch, dass sie aktiv was gemacht haben, aktiv handeln, oder dass sie einen Zustand zulassen, der störend ist und dementsprechend von der Behörde in Ordnung gebracht werden muss. Jetzt ist von einem Nutznießer die Rede, also jemandem, der von dem Polizeieinsatz wirtschaftlich in besonderer Weise profitiert. Das ist neu. Meinung dazu? Findet ihr das nachvollziehbar oder?
Genau, also natürlich aus der Punkte der persönlichen Betroffenheit ist es natürlich etwas, was für uns erstmal doch gewisse Fragezeichen vielleicht auf die Stirn ruft. Gleichzeitig hat das Bundesverfassungsgericht ja versucht zu sagen, gibt es ein entsprechendes Näheverhältnis zwischen der sozusagen Leistung, die der Staat erbringt, mit den erhöhten Sicherheitsaufkommen, die sie bei Hochrisikospielen leisten, und der jeweiligen Veranstaltung, und hat das sozusagen dann versucht, sehr, sehr dezidiert dann zu begründen. Hat das ja dann auch darüber hergeleitet, dass es eine besondere Gefahrenträchtigkeit gibt und wir als Club letzten Endes dann der Nutznießer davon sind, weil ohne diese Sicherheitsmaßnahmen wird das Spiel im Zweifel nicht stattfinden. Ich glaube sozusagen, das ist faktisch in der Form zutreffend. Nichtsdestoweniger ist es natürlich jetzt ein Konstrukt, was zumindest in der Argumentation, wie wir sie über alle Instanzen hinweg oder die DFL in dem Punkt, natürlich dem zuwidersteht.
Ja. Wie sieht es aus mit der Einschätzung der Gefahr auf Seiten der Clubs, erstmal Heimverein, Auswärtsverein und Polizei? Gibt es da in der Regel eine Übereinstimmung? Weil das ist ja dann eigentlich entscheidend dafür, für die Frage, wie viel Polizeikräfte eigentlich dann tätig werden.
Genau. Also im Endeffekt kann man sich das so vorstellen. Also das ist ja in der Gebührenregelung, die Fabian auch eingangs zitiert hat, ein bisschen nebulös gehalten, mit dem sozusagen erfahrungsgemäß, dass es potenziell zu Gewalthandlung kommen kann. Das ist sozusagen jetzt im Bereich des Fußballs wird es derart gehandhabt, dass man im Endeffekt ein Risikocluster bildet. Ist es ein Rotspiel, ist es ein Gelbspiel, ist es ein Grünspiel? Und es ist dann derart, oder es wird derart gestaltet, dass wir sowohl mit den Verbänden als auch dem Gastclub als auch mit verschiedenen anderen Akteuren dann für uns eine Risikobewertung vornehmen und die Polizei letzten Endes dasselbe tut. Dort ist man im Austausch, man hört da aufeinander, man versucht auch in der Risikoprognose dann die Erkenntnisse des jeweiligen anderen Akteurs dann auch dort mit einfließen zu lassen. Aber tatsächlich ist es so, dass diese Einschätzungen nicht immer kongruent sind. Also sie liegen nicht immer übereinander. Es gibt ein Beispiel, das auch noch aus 2015 stammt, wo auch sozusagen der streitige Sachverhalt mit dem HSV herkam, wo wir gegen Borussia Mönchengladbach gespielt haben. Ein Spiel, was zumindest für uns historisch von wenig Fanfeindschaft sozusagen geprägt war. Fabian, ich weiß, du bist glühender Gladbach-Anhänger. Ich habe bisher zumindest keine Anonymität, Widerstände jetzt hier von dir gespürt. Nein, aber sozusagen, wo dann die Polizei es letzten Endes als Rotspiel tituliert hat und wir immer davon ausgegangen sind, dass das für uns ein Grünspiel ist, weil sozusagen die Fanlager nicht verfeindet waren und es keine näheren Indizien dafür gab. Und wir dann sozusagen auch an dem Punkt dann festgestellt haben, dass diese Sachen dann nicht immer übereinstimmen. Also da spielen natürlich verschiedene Faktoren mit rein, weswegen letzten Endes ein Rotspiel als solches klassifiziert wird. Da können auch sozusagen Themengebiete damit reinspielen, was vielleicht sonst noch in der Stadt sozusagen mit an Veranstaltungen ist, was das Reiseverhalten angeht und so weiter und so fort. Das hat die Polizei wohl damals dann zu bewogen, das als Rotspiel zu klassifizieren. Aus unserer Warte war das damals zumindest in puncto der Risikowahrscheinlichkeit und der Risikoerheblichkeit der wirklich Fußballveranstaltung des Fußballspiels war es nicht nachvollziehbar.
Aber vor dem Hintergrund der Entscheidung wird es ja in Zukunft noch schwieriger wahrscheinlich, die Abstimmung dann. Weil ja daran dann die Höhe der Kosten hängt. Aber das ist wahrscheinlich auch erstmal ein Thema für später.
Habe ich später auf dem Zettel, ja. Genau. Da würde ich aber auch sehr gerne drüber sprechen.
Ja.
Vielleicht nochmal, also was so ein bisschen jetzt das Näheverhältnis der Vereine oder der DFL zu den entstehenden Kosten irgendwie angeht, geht ja das Bundesverfassungsgericht eben erstmal davon aus, dass es ein hohes Gewaltpotenzial bei den Fans gibt, jedenfalls in bestimmten Konstellationen ein erhöhtes Gewaltpotenzial, weil da eben vor allem rivalisierende Fangruppen aufeinandertreffen. Das ist jetzt, glaube ich, auch gewissermaßen unstreitig. Also natürlich gibt's das immer wieder und natürlich sind bei den unterschiedlichen Begegnungen dann auch die Gewaltpotenziale unterschiedlich ausgeprägt. Aber das Urteil gab ja, also gegen das Urteil gab's ja vor allem auch von den Fangruppierungen viel Kritik, weil die sich unberechtigt in der Rolle sahen, pauschal in einer Schublade gesteckt zu werden als prügelnde Fanhorden, die irgendwie durch die Städte ziehen und Schutt und Asche hinterlassen. So ist es ja nun auch nicht. Das Bundesverfassungsgericht hat dazu gesagt, die Struktur und die Kultur des Fußballs durch organisierte Fanstrukturen, die befördert halt gewisse Rivalitäten, und die Vereine, die führen sozusagen sehenden Auges angesichts dieser Rivalität trotzdem ihre Spiele durch und nehmen sozusagen das Risiko bewusst in Kauf. Das finde ich so ein bisschen, also fand ich nicht so ganz nachvollziehbar, weil ich meine, die Bundesliga, die gibt's schon seit den 60er Jahren und seit den 60er Jahren sind eben auch diese Konstellation bekannt. Es haben sich auch Fankulturen in dieser Zeit entwickelt, unstreitig. Aber dass da jetzt sozusagen die Vereine das irgendwie befördert haben oder die Ligastruktur oder der Wettbewerb das irgendwie befördert haben, finde ich jetzt nicht so ganz einleuchtend. Zumal das ist ja eine soziokulturelle Frage. Die Fangewalt, die hat jetzt ja nicht nur ihre Gründe da im Fußball an sich, sondern ist viel vielschichtiger. Also da würde ich sogar sagen, da ist auch eine Gesellschaft mitverantwortlich. Ich weiß nicht, wie ihr das seht.
Genau, also ich kann dir erstmal nur beipflichten, Fabian, also es ist tatsächlich so, ich glaube sozusagen, dass dieser Derby-Charakter, diese besondere Gefahrenlage dabei, ich meine, das sind historisch gewachsene sportliche Rivalitäten, die meistens eine gewisse Form von lokalen Bezug haben. Das gibt es nicht nur zwischen dem SV Werder Bremen und dem HSV, das gibt es in Berlin zwischen Union und Hertha, das gibt es im Ruhrgebiet zwischen Dortmund und Schalke. Wenn man in den Südwesten guckt, selbst zwischen Karlsruhe und Kaiserslautern, also sozusagen ist es dann doch vielschichtig. Und ich glaube, man braucht auch nicht darüber diskutieren, dass ein Derby zwischen Werder und dem HSV ein Risikospiel ist, was eine gewisse sozusagen Gefährdungspotenzial mit sich bringt, weil es einfach teilweise Menschen gibt und gewaltbereite Fans, die dieses Risikopotenzial fördern. Aber damit entsteht so ein bisschen der Eindruck, dass das an jedem Bundesligaspieltag tatsächlich der Fall ist. Und das ist schlichtweg nicht so. Also wir haben in der Bundesliga 612 Partien, in der Bundesliga und der zweiten Bundesliga. Und davon waren in der vergangenen Saison knapp 50 Risikospiele. Also es sind weniger als 50%. Und Risikospiel heißt ja auch nicht gleich, dass da sozusagen...
Weniger als 10%.
Wie bitte?
Weniger als 10%.
Weniger als 10%, genau. Und genau, ein Risikospiel heißt ja nicht gleich, dass es sozusagen flächendeckend zu gewalttätigen Auseinandersetzungen kommt, sondern das heißt, dass man diesem Risikospiel mit gewissen Formen von Sicherheitsmaßnahmen begegnet und dem dann auch entsprechend Rechnung trägt. Aber man muss tatsächlich auch konstatieren, wir haben einfach tatsächlich ein sehr, sehr hohes Sicherheitsniveau, natürlich auch dank der Polizei, aber sozusagen das Stadionerlebnis in Deutschland zählt mit zu den sichersten in Europa. Insofern kann ich sozusagen diese Zuspitzung, diesen öffentlichen Eindruck, der da vielleicht entsteht, dem würde ich ganz gerne an der Stelle dann auch widersprechen.
Ja, es gibt ja auch Statistiken, wie viele Verletzungen es im Zusammenhang mit Fußballspielen gibt. Und die sind auch im Mikrobereich, also irgendwie 0,0002% der Gesamtverletzungen in Deutschland. Oder wie man das dann, an was für Maßstab man das festmachen will. Aber wirklich verschwindend gering.
Also weder das Bundesverfassungsgericht noch jetzt die öffentliche Meinung, also jedenfalls nach meiner Wahrnehmung, sind jetzt vor allem auch davon ausgegangen, dass der Fußball dieses Gefahrenpotenzial bewusst einfach so hinnehme und sich selber nicht darum kümmere, was außerhalb des Stadions passiert. Vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen. Also zum einen, was tun denn die Vereine in den Stadien, um die Sicherheit aufrechtzuerhalten? Und wie läuft es in Abstimmung mit der Polizei? Und was tut vor allem die DFL und die angeschlossenen Vereine im Hinblick darauf, da sozusagen die Fangruppen so ein bisschen unter Kontrolle zu haben oder jedenfalls von Gewaltmaßnahmen abzuhandeln? Da ist ja wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Vielleicht kannst du dazu auch mal ein bisschen was sagen. Stichwort Stadionallianz und so, glaube ich, passt so ein bisschen da rein.
Genau, also diesen öffentlichen Eindruck, den ich eben erwähnt hatte, ich glaube sozusagen, da herrschen sozusagen letzten Endes zwei Fehlvorstellungen. Die einen, habe ich eben gesagt, sozusagen, dass prinzipiell zu rivalisierenden Auseinandersetzungen kommt bei jedem Bundesligaspiel. Und die zweite ist eigentlich sozusagen, dass es letzten Endes die Polizei ist, die alleine für die Sicherheit bei Fußballspielen sorgt. Und wir uns als Clubs vielleicht letzten Endes nur zurücklehnen und die Einnahmen aus den Ticketerlösen zählen. Und dem ist schlichtweg nicht so. Also wir sorgen in den Stadien mit massivem Aufwand für die Sicherheit der Zuschauerinnen und Zuschauer. In der ersten und zweiten Bundesliga sind pro Saison knapp 330.000 Ordner im Einsatz. Wir investieren erheblich in infrastrukturelle Maßnahmen, um hier sozusagen ein sicheres Stadionerlebnis zu gewährleisten. Und darüber hinaus, was sozusagen die reine Spieltagsbetreuung angeht, wir versuchen Fanprojekte und sozialpädagogische Arbeit, Fanarbeit insbesondere, mit zu finanzieren. Wir sind verpflichtet von der DFL, entsprechende Fanbeauftragte zu beschäftigen, Sicherheitsbeauftragte bei uns im Club zu beschäftigen. Wir sind dazu angehalten, durch das Lizenzierungsverfahren einen regelmäßigen Club-Fan-Dialog sozusagen zu gewährleisten und da einen regelmäßigen Austausch mit unserer Anhängerschaft zu haben. Es gibt das Projekt der Stadionallianzen, Fabian, was du angesprochen hast, wo man dann versucht, mit den, ich sag mal, wesentlichen Stakeholdern dann auch zusammenzuarbeiten, ein besseres Bild von dem Risikopotenzial eines Spiels dann tatsächlich auch zu skizzieren und da genau an dem konkreten Punkt anzusetzen, der, glaube ich, am wichtigsten ist, nämlich die Einsatzstunden für die Polizei zu reduzieren. Da machen wir wirklich wahnsinnig viel und letzten Endes, das ist ja auch ein Argument, was im Rahmen der gerichtlichen Auseinandersetzung auskam, ne, ist das sozusagen eine staatliche Aufgabe, die aus Steuern sozusagen zu begleichen ist. Wir zahlen als Club natürlich auch unsere Steuern. Es wurde immer darauf hingewiesen, dass die DFL einen Milliardenumsatz macht, aber letzten Endes sozusagen jeder Club zahlt natürlich auch seine Steuern und ist dann auch sozusagen an der Wertschöpfung innerhalb der jeweiligen Stadt und auch beteiligt, was zum Beispiel jetzt im Falle von Werder Bremen ist. Es gab eine Studie aus dem Jahre 2018, ist wahrscheinlich jetzt vielleicht auch anpassungsbedürftig oder aktualisierungsbedürftig, aber wo gesagt ist, wir mit den Heimspielen, die wir richten und dem, was wir eine Wertschöpfung von über 300 Millionen Euro in der Stadt eigentlich letzten Endes erzielen. Und das muss man dann sozusagen vielleicht in all diesem Gesamtkontext dann vielleicht auch nochmal ein bisschen stärker berücksichtigen. Also wir als Club sind definitiv nicht untätig.
Stimmt, wobei natürlich, das hatten wir ja eingangs schon gesagt, zwischen Steuern und Gebühren klar zu unterscheiden ist. Also das ist natürlich unbestritten, dass Vereine und die DFL dann da eben auch hohe Steuerzahler sind. Aber da, hier geht es jetzt tatsächlich ja um die Gebührentatbestände und eben um die Frage, ob eine bestimmte Sondernutzung von staatlichen Ressourcen eben diese Kostenauferlegung rechtfertigt.
Ja, aber im Vorfeld könnten wir ja überlegen, der Verordnungsgeber, warum hat er das gemacht, um Bremen, um den Verein nochmal zur Kasse zu bitten? Also wenn man es hart sieht, ja, und es geht schon so ein bisschen in Richtung Doppelbesteuerung. Natürlich, also man gestaltet es dann aus als Gebühr, dass man sozusagen nicht diese Problematik hat, aber letztlich ist es aus meiner Sicht so eine Art Umgehungstatbestand. Aber Henning,
wenn ich da nochmal ganz kurz eingrätschen darf, also Fabian, du hast natürlich recht, dass wir sozusagen hier konkret über Gebühren sprechen, da würde ich dir beipflichten, das würde ich auch nicht negieren. Es geht aber vielmehr sozusagen um die ursprüngliche Diskussion, die ja dann durchs Bundesverfassungsgericht auch beantwortet ist, ist sozusagen, müssen die oder sozusagen Bedarf oder müssen Polizeikosten aus dem allgemeinen Staatssäckel, aus sozusagen dem Steueraufkommen finanziert werden oder nicht? Und das Bundesverfassungsgericht hat jetzt gesagt, es gibt kein Verfassungsprinzip, was besagt, dass das sozusagen die polizeiliche Sicherheitsvorsorge allein durch die Steuern beglichen werden müssen oder durchgängig kostenfrei sein muss. Das muss man in der Tat so hinnehmen. Ich wollte nur sozusagen nochmal darauf hinweisen, dass manchmal in dieser Diskussion der Eindruck entstanden ist, dass wir als Clubs letzten Endes die Gewinne für uns allesamt mitnehmen und uns am Gemeinwohl oder an dieser Sicherheitsaufgabe nicht beteiligen. Und das wollte ich dann sozusagen nochmal aus unserer Perspektive vielleicht noch ein bisschen zurechtrechnen, dass wir viel Geld selber in die Hand nehmen, um die Sicherheit zu gewährleisten und das sowohl infrastrukturell mit den Sozialprojekten und so weiter und so fort dann auch versuchen, in aller Ernsthaftigkeit auch zu machen.
Ja, und nun geht es ja vor allem auch um Sicherheitsmaßnahmen, die nicht das Stadioninnere betreffen. Also ja, natürlich habt ihr auch Polizeipräsenz im Stadion, aber es geht ja vor allem auch darum, außerhalb des Stadions, also sprich die Wege zwischen den Bahnhöfen und den Stadien, die dann ganz häufig eben auch durch die Städte direkt führen, zu sichern und da eben nicht nur Personen zu sichern, sondern eben auch Sacheigentum vor Beschädigung oder Zerstörung zu sichern. Da sagt ihr ja nicht ganz unberechtigterweise, okay, das ist jetzt aber not my cup of tea. Also ne, ja. Bahnhofsgelände und öffentliches Straßenland gehört nicht dem SV Werder Bremen oder da habt ihr jedenfalls kein Hausrecht irgendwie dran. Die DFL dann schon gar nicht. Da könnte man ja schon sagen, also da ist die Gefahrenabwehr eigentlich dann doch etwas, was der Staat aus der eigenen Kasse tragen müsste.
Genau, du sprichst einen sehr wesentlichen Punkt an und ich glaube, das war auch eine der Sachen, die die DFL in dem Rechtsstreit immer wieder ins Feld geführt hat. Wir reden nicht darum, was im Stadion passiert, wir reden nicht darüber, was im Hausrechtsbereich primär passiert. Dort sind, wie gesagt, die Ordner im Einsatz. Du hast angesprochen, Fabian, das ist korrekt. Teilweise ist die Polizei auch in Stadien, aber meistens nur, wenn es wirklich konkreten Anlass dafür gibt. In wirklich den allermeisten Fällen sorgen die vereinseigenen Ordnungskräfte für die Sicherheit der Veranstaltung. Und es geht prinzipiell einfach darum, was passiert in den Bussen und Bahnen, was passiert in den Straßen, was passiert sozusagen in den Bars, die sich vielleicht auf dem Weg zum Stadion reihen. Jeder, der vielleicht schon mal hier die Freude hatte, im Bremer-Weser-Stadion zu sein, wir haben eine Innenstadtlage, also entsprechend sozusagen sind die Wege zum Hauptbahnhof auch kurz und die Leute laufen die meistens zu Fuß durch das entsprechend anliegende Viertel hier. Und genau das sind die Konstellationen oder dann die Zonen, wo dann die Polizei durch eine, ich sag mal, verstärkte Präsenz versucht, für die Sicherheit zu sorgen, die sich aber ganz, ganz definitiv außerhalb unserer Einflusssphäre bewegen.
Ja, und vermutlich auch außerhalb dieses Tatbestandsmerkmals individuelle Zurechenbarkeit, nämlich dieses Nutznießer-Argument, ist es auch nur so eine Hilfskonstruktion dafür, dass man dann sagt, naja, alles passiert aus Anlass dieses Spiels und wir ordnen dem alles zu, aber da kommt man ja in Abgrenzungsschwierigkeiten, die gar nicht aufzulösen sind. Bahnhöfen, wenn Fans durchreisen oder umsteigen müssen, ist es euch noch zuzurechnen? Ich finde nicht, ja. Und insofern ist das meines Erachtens zu weitgehend.
Also ich mache mal ein konkretes Beispiel. Im Herbst 2015 haben wir wieder gegen den HSV hier ein Heimspiel gehabt. Da gab es einen einzigen Vorfall. Da gab es eine Schlägerei auf dem Parkplatz beim Krankenhaus, was über 1 Kilometer vom Stadion entfernt ist. Und sozusagen, das sind da natürlich auch erhöhte Polizeigewalt gewesen. Und ich sag mal so, jede Schlägerei ist eine Schlägerei zu viel. Aber genau, es ist sozusagen letzten Endes in einem nicht mehr ganz nachvollziehbaren räumlichen Näheverhältnis. Und jetzt wird man natürlich argumentieren können, es steht aber immer noch in einem logischen Zusammenhang. Wir haben letzten Endes den Anlass dafür geschaffen, warum die Leute dann auch entsprechend nach Bremen kommen und hier vielleicht sozusagen dann aufeinander stoßen. Nichtsdestoweniger, Holger, was du sagst, ist vollkommen richtig. Es wird irgendwann schwierig in der Abgrenzung.
Ja, also ich dann vielleicht noch möchte ich daran erinnern, dass allerdings auch bei der Love Parade sich auch diese Frage mal gestellt hat. Also weniger die Frage, ob Polizeieinsätze zu bezahlen sind, weil die also Gewalthandlungen anlässlich der Love Parade gab es eher weniger. Aber tatsächlich hat man die Love Parade, und da gab es auch ein verfassungsgerichtliches Urteil, nicht mehr als politische Veranstaltung einsortiert, sondern als quasi kommerzielle, private Veranstaltung, was dann zur Folge hatte, dass zumindest sich die Veranstalter beteiligen mussten an den Müllbeseitigungskosten.
Mhm, ja.
Also so eine gewisse, ich will jetzt nicht sagen, dass die Fälle vergleichbar sind, aber das sozusagen auch der private Veranstalter mal zur Kasse gebeten wird für Folgeerscheinungen um seine Veranstaltung herum oder um das Veranstaltungsgelände herum, das ist jetzt auch nicht ganz neu.
Ja. War das nicht sogar dann der Grund, warum die Love Parade nicht mehr stattfinden konnte? Und wäre das nicht so ein Thema mit Erdrosselung gewesen?
Naja, ja, da gab es meines Erachtens verschiedene Gründe. Das hat ja eine Weile, nachdem das so entschieden wurde, hat es ja schon auch noch so geklappt. Also man hat sich dort dann tatsächlich mit den Behörden arrangiert und auch mit den Kosten arrangiert.
Ja. Okay. Mhm.
Ja, vielleicht nochmal auch zu dem Punkt, was bedeutet denn jetzt, was ist denn die Konsequenz? Weil die Einschätzung der Gefahrenlage obliegt ja erstmal ausschließlich den Behörden an sich. Also die drücken auf Grün, Gelb oder Rot. Und nach der Bremer Gebührenordnung jedenfalls, berichtigt mich, wenn ich falsch liege, ist aber die Behörde zunächst erstmal verpflichtet, die Betroffenen zu informieren darüber, was sie vorhaben, also wie sie sozusagen die Lage einschätzen und mit welchem Polizeiaufgebot dann dort zu rechnen ist. Weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das in der Vergangenheit so stattgefunden hat. Und die Frage wäre eben, gibt es irgendwelche Einflussmöglichkeiten eurerseits auf diese Gefahrenprognose? Oder sagen die Behörden da schlicht, das machen wir?
Genau, also mir ist wichtig zu sagen, also ich glaube, also, die Gefahrenprognose und Einsatzplanung, das muss durch die Polizei getätigt werden. Und ich glaube, weder die DFL noch wir als Werder Bremen würden sagen, das ist etwas, wo wir als Club eine gewisse Form von Einflussnahme wünschen. Mhm. Es ist in der Vergangenheit aber tatsächlich dann so gekommen, ich habe eben das Gladbach-Beispiel geschildert, wo die Risikokategorisierung schlichtweg einfach voneinander abgewichen ist. Und das liegt auch daran, dass wir teilweise durch die von mir eben auch ins Feld geführten Fandialog, den wir haben mit den Fanbeauftragten, andere Einblicke in die Szene haben, als es vielleicht die Polizei an der einen oder anderen Stelle macht. Und da würden wir uns als Club natürlich ein höheres Maß an Objektivierbarkeit wünschen und ein höheres Maß, das in der Risikoprognose ganz konkret zu den veranstaltungsspezifischen Risiken des Fußballspiels ein Bezug gebildet wird und nicht vielleicht, was noch so im Stadtgebiet los ist oder weitere Faktoren, die da vielleicht damit reinspielen können.
Oder ich hatte es, glaube ich, im Podcast Rasenfunk mal so salopp gesagt, wir nehmen einfach nochmal den zweiten und den dritten Wasserwerfer mit dazu, kann ja nicht schaden. Also das war so ein bisschen, glaube ich, auch aus verschiedenen Fangruppierungen zu hören, dass die da Eskalationen in diese Richtung befürchten. Ich würde mal sagen, das ist jetzt wahrscheinlich kann man das den Behörden nicht unterstellen, dass die das machen. Und wenn es eine gewisse Form des Austausches gibt, wird es dazu vielleicht auch nicht kommen. Aber
das ist mir tatsächlich einmal wichtig zu sagen, also der Austausch mit den Sicherheitsbehörden in Bremen und die Zusammenarbeit ist vortrefflich. Also es ist ein ganz enger, konstruktiver Austausch und allen ist einfach letztendlich dann gelegen, ein sicheres Stadionerlebnis hier zu gewährleisten. Da spielt das Thema Polizeikosten tatsächlich weniger eine Rolle. Das ist dann aber natürlich ein Annex der dann erhebliche finanzielle Auswirkungen hat und natürlich dann im Nachhinein sozusagen zu Schwierigkeiten führt. Aber in der reinen Zusammenarbeit ist es tatsächlich nicht belastend.
Die Bremer Gebührenordnung, und das klingt auch im Bundesverfassungsgerichtsurteil an einer Stelle einmal durch. Die Bremer Gebührenordnung lässt euch natürlich jetzt nicht völlig allein mit dem Gebührenbescheid, sondern ihr habt schon die Möglichkeit, den Gebührenbescheid im Nachhinein auch anzufechten, insbesondere dessen Höhe. Darf ich mal fragen, ist das schon, also jetzt mal abgesehen davon, dass die DFL jetzt hier das Verfahren losgetreten hat, aber da ging es ja mehr sozusagen um die Gebührenregelung an sich. Aber hat das in der Vergangenheit mal stattgefunden, dass ihr euch da im Nachhinein noch um die Höhe gestritten habt?
Also wir haben sozusagen bei allen anderen Kosten bescheiden auf die Pausetaste gedrückt. Also sozusagen die Gebühren wurden beglichen. Ja. Und man hat gesagt, sozusagen bis dieses in Anführungszeichen Musterverfahren betreffend dieses HSV-Spiels, bis letztinstanzlich dann entschieden wird, sozusagen werden die erstmal auf Halde gelegt. Genau, aber auch allein aus diesem Verfahren kann man meines Erachtens, was die Überprüfbarkeit angeht, tatsächlich eine spannende Erkenntnis ziehen, nämlich erst war davon die Rede, dass uns knapp 425.000 Euro in Rechnung gestellt werden. Dann haben wir uns vom Oberverwaltungsgericht getroffen. Dann wurde es reduziert auf 415.000. Dann vom Bundesverwaltungsgericht auf knapp 400.000. Und dann wurde es zurückverwiesen ins Oberverwaltungsgericht. Da waren wir bei 386.000. Mhm. Trotzdem war die angekündigte Gebührenhöhe, die ja sozusagen auch gesetzlich erforderlich ist, irgendwo zwischen 250.000 und 300.000. Diese gerichtliche Überprüfbarkeit, die hat in dem Fall stattgefunden und die zeigt tatsächlich auch, wie komplex das ist, dieses gesamte Gemengelage tatsächlich auseinanderzudröseln und sich mit der Frage auseinanderzusetzen, an welcher Stelle haben wir vielleicht dem einen oder anderen Störer in Gewahrsam genommen und müssten dem die Kosten auferlegen? Oder an welcher Stelle müssten wir vielleicht dann doch nochmal die eine oder andere Rechnung plausibilisieren? Und das bindet massiv viel Ressourcen auf Seiten der Polizei. Das bindet massiv viel Ressourcen auf Seiten der Verwaltungsgerichte. Und teilweise zu Spielen, die jetzt noch sozusagen in Aussicht gestellt werden, was potenzielle Gebührenscheide anliegen, liegen noch nicht mal die Rechnungen aus anderen Bundesländern tatsächlich vor. Weil die Polizei Bremen kann sozusagen diesen Polizeiaufwand meistens nicht aus eigenen Kräften stemmen und greift deshalb auf Ressourcen aus anderen Bundesländern zurück. Und allein dann wieder die administrative Abwicklung aus den anderen Bundesländern, diese Rechnung zu begleichen, das dauert teilweise Monate, wenn nicht Jahre. Was ich damit sagen will, ist ein sozusagen überaus komplexes Thema, sozusagen das letzten Endes alles kann man nicht so leicht in einem Excel-Spreadsheet dann verplausibilisieren. Und das macht es natürlich dann auch im Punkt der verwaltungsgerichtlichen Überprüfbarkeit extrem schwierig und wie ich eben meinte, bindet massiv viel Ressourcen und massiv viel Verwaltungsaufwand, was schade ist.
Und in der DFL-Stellungnahme zu dem Urteil, da konnte man auch entnehmen, dass die DFL weiterhin Widersprüche aufrechterhält, weil es um die Frage geht, ob es überhaupt die richtige Einschätzung war, ob das jetzt ein Risikospiel war oder nicht.
Genau.
Also das heißt, das Verfahren ist noch lange nicht zu Ende und die Rechtsstreitigkeiten laufen alle noch, weil es nochmal sozusagen überprüft wird.
Genau, das ist genau der springende Punkt. Wir werden jetzt, also aufgrund der Tatsache, dass wir sagen, diese Gebührenregelung ist verfassungsgemäß, müssen wir uns natürlich jetzt bei jedem einzelnen Kostenbescheid, der sich irgendwo zwischen vielleicht 200.000 und 500.000 Euro bewegt, natürlich genau in die Überprüfung gehen. War die Risikoprognose korrekt? Und wenn ja, sind die Maßnahmen, die dort ergriffen wurden, tatsächlich so uns als Club in der Form zurechenbar? Und das sind sehr, sehr, sehr aufwendige und im Zweifel sehr, sehr langwierige Verwaltungsrechtsstreitigkeiten, die dann jeder Partei tatsächlich ins Haus stehen.
Du sagtest vorhin, es gab 50 als Risikospiele deklarierte Spiele.
Circa 50, ja.
Circa 50. Wenn man einen strengeren Maßstab anlegen würde, bei welcher Zahl würde man dann landen?
Das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass man sozusagen auch die Bewertung eines Risikospiels, zumindest in Bremen, dieser Gebührenregelung, wahrscheinlich für sich nochmal in gewisser Form hinterfragen muss, weil Risikospiel bedeutet dann nicht nur allein die Tatsachen, ich habe die Möglichkeit, auf Ressourcen aus anderen Bundesländern zurückzugreifen und vielleicht meine Planung ein bisschen extensiver zu machen, als ich es beim Grünspiel machen würde, sondern es bedeutet gleichzeitig diese Kostenlast für den Veranstalter mit. Da würden wir uns natürlich wünschen, dass an dieser Stelle mit einem größeren Maß oder mit einem besseren Augenmaß oder einem zumindest präziseren Augenmaß das dann irgendwie auch gehandhabt wird.
Nun hat ja das Bundesverfassungsgericht so ein bisschen als Korrektiv dieses Institut der erdrosselnden Wirkung oder der nicht erdrosselnden Wirkung eingeführt. So ein bisschen sicherlich auch mit Blick darauf, dass natürlich der Bremer Gebührenbescheid eine Schablone ist, die nicht nur auf den SV Werder Bremen oder die DFL anzulegen ist, sondern gegebenenfalls auch auf andere Veranstaltungen. Nun bin ich nicht so ganz sicher, was ihr in Bremen dort eben noch an Veranstaltungen mit über 5000 Leuten habt oder so. Aber
ist überschaubar.
ist vielleicht überschaubar, aber nehmen wir mal an, jetzt kommen verschiedene andere Länder, unter anderem eben auch Berlin, wo es schon mehrere solcher Veranstaltungen gibt, oder es kommen die Bayern mit ihrem Oktoberfest. Dann gibt es einige Veranstaltungen, die unter diese Sachverhalte eben fallen und die aber möglicherweise eine ganz andere wirtschaftliche Basis haben als Bundesliga-Clubs, was diese Kosten angeht. Erstmal Frage an euch, also 400.000 Euro sind ja auch kein Pappenstiel. Und wenn mir so richtig bekannt ist, ist es vielleicht bis auf ganz, ganz wenige Vereine in der ersten Fußball-Bundesliga auch so, dass ihr jetzt irgendwie, dass da nicht jeder im Geld schwimmt, sondern auch mit Blick auf die sportliche Wettbewerbsfähigkeit, da alles vielleicht so ein bisschen auf Kante genäht ist. Das heißt also, 400.000 Euro tun euch dann auch schon weh, oder?
Ja, das kann ich vorbehaltslos bejahen. Also wir reden im Endeffekt über sozusagen die vergangenen Kostenbescheide. Das ist eine Größenordnung von knapp 2 Millionen Euro. Das ist für uns als SV Werder Bremen eine massive wirtschaftliche Beeinträchtigung und ein massiver Standortnachteil. Und die Argumente, die einem dann manchmal entgegengehalten werden, ist so ein bisschen so, naja, so viel kostet ja eigentlich das linke Bein eines Abwehrspielers. Ja. Aber letzten Endes ist das vielleicht so ein bisschen eine Verkennung der wirtschaftlichen Zusammenhänge. Also unser Überschuss aus dem letzten Geschäftsjahr waren knapp 2 Millionen Euro. Also im Endeffekt für uns ist das etwas, was wirklich erhebliche wirtschaftliche Einbußen bedeutet. Insbesondere auch, weil wir letzten Endes keine Kontrolle über die Kosten haben, die dort entstehen. Und sicherlich muss man sich bei Zusatzkosten von knapp 500.000 Euro für ein Bundesliga-Heimspiel mit der Frage auseinandersetzen, wie rentabel das letzten Endes ist.
Mhm. Ja, und das ist der gefährlichste Punkt bei dem allen, wenn man dann tatsächlich sich fragen muss, ob Auswärtsfans eventuell überhaupt noch zugelassen werden können unter den Voraussetzungen.
Genau, also das ist vollkommen richtig. Also im Endeffekt müsste ich jetzt aus wirtschaftlicher Sensibilität eigentlich mir wünschen, dass der HSV nicht aufsteigt. Und das finde ich sportlich fatal.
Das ist in jeder Hinsicht fatal, genau. Weil davon lebt doch der Zuschauersport.
Genau, und Holger, das ist so richtig angesprochen, genau mit diesen Fragen muss man sich dann auseinandersetzen. Was ist eigentlich, wenn wir dann keine Gästekontingent vergeben und nur Heimfans hier einladen? Ist es dann weiterhin tatsächlich eine Risikoveranstaltung? Ich glaube, das wird auch nochmal eine ganz spannende juristische Diskussion sein, wenn man im Endeffekt ja. Gastfans komplett ausschließt und trotzdem vielleicht der eine oder andere sich bewogen fühlt, nach Bremen zu fahren und das Spiel dann vielleicht in der Kneipe zu gucken, aber doch Präsenz zu zeigen und vielleicht sein Team auf andere Art und Weise zu unterstützen. Und wenn es da dann knallt, sind wir dann immer noch sozusagen der entsprechende Veranlasser oder Nutznießer der polizeilichen Leistung. Ich glaube, das könnte ein sehr, sehr spannendes verwaltungsgerichtliches Verfahren dann an der Stelle werden.
Ja, insbesondere weil das die Fans möglicherweise noch besonders provoziert, ne? Also wenn sie dann ausgeschlossen werden,
hat man in den Europapokal
kommen die dann erst recht
und Sachverhalten auch schon gesehen, dass sie dann erst recht losgefahren sind.
Insofern bin ich ja nach wie vor der Meinung, dass man bei der Entscheidung vielleicht ein bisschen zu sehr unberücksichtigt gelassen wurde, dass wir auch über gesellschaftliche Phänomene sprechen und nicht nur über fußballbezogene Phänomene dabei. Ja. Okay, also erdrosselnde Wirkung, ja, wie man das dann sozusagen genau zu verstehen hat, das mag dann möglicherweise die Rechtsprechung dann herausbringen. Also gerade wenn es vielleicht dann auch mal um kleinere Veranstaltungen geht oder um Veranstaltungen mit auch politischem Charakter oder Veranstaltungen, die, sagen wir mal, jahrelang gefahrlos über die Bühne gebracht wurden, aber wie Weihnachtsmärkte jetzt aufgrund von Terrorgefahr dann plötzlich auch Veranstaltungen werden, die möglicherweise die Polizei und die Behörden oder die behördlichen Maßnahmen dann besonders in Anspruch nehmen werden.
Ich finde, man kann das auch nochmal, also ich um den Bogen potenziell da wieder in den Fußball zu schlagen. Also vielleicht, wenn man nochmal so DFB-Pokal, Landespokale in der ersten Runde anguckt, wo du vielleicht einen Amateurclub hast, der dann, ich sag mal, ein attraktives Los hat mit sehr, sehr reisebereiten Fans, die dann vielleicht sozusagen aus der Republik anreisen und mehr als 5.000 Leute kommen, dann wird sich dieser Amateurclub sehr, sehr ernsthaft mit der Frage auseinandersetzen müssen, ob sie tatsächlich in der Form die Leute zulassen wollen oder ob sozusagen das für die eigentlich, was die konkrete Veranstaltung angeht, das eigentlich wirtschaftlich völlig oder nicht rentabel sein kann. Ja, im Punkt. Gegenteil, sondern dass sozusagen genau sich dann die erdrosselnde Wirkung dann einfach auch einstellen kann.
Naja, es ist ja festzustellen, dass beispielsweise sogar in der Regionalliga Vereine beheimatet sind, die jedenfalls nach dem Bremer Muster auch locker unter diese Regelung fallen würden, mit 5.000 Teilnehmern pro Event. Da gibt es Vereine wie, wer war das, wir hatten mal geschaut, Jena, Halle, glaube ich, die einen enormen Zuschauerschnitt haben für Regionalliga-Verhältnisse.
Offenbach, Essen, Essen ist ja auch.
Nee, Essen nicht, Duisburg, glaube ich.
Oberhausen.
Duisburg und Offenbach auf jeden Fall. Also es sind einige, die natürlich eben, sagen wir mal, also wo die Gefahrenlage ähnlich sein könnte, ähnliche Ausmaße haben könnte, aber die natürlich viel, viel wirtschaftlich viel, viel weniger kräftig sind.
Aber da müsste ja eigentlich diese Schranke der Verhältnismäßigkeit dann zum Tragen kommen.
Ja klar, also das würde dann wohl vor allem die Höhe der Gebühren, der aufzuerlegenden Gebühren betreffen. Ja.
Die Frage ist nur, ob du dich als Club auf genau dieses Risiko erstmal einlässt, ne?
Ja, genau.
Ja. Wenn ihr nichts dagegen habt oder nicht auch noch irgendwie einen Punkt loswerden wollt zu den Themen, die wir bislang besprochen haben.
Ich hätte noch eine Frage an Henning, wie es aussieht eigentlich mit Gewalt von Polizei gegen Fans oder Fans gegen Polizei, wie es mit dem Thema ist bei euch in Bremen. Weil das muss man ja auch einkalkulieren, wenn man die Statistiken betrachtet, Verletzungen im Rahmen von Fußballspielen, ob es sich überhaupt um Verletzungen handelt zwischen Fans.
Kann ich leider nichts zu sagen.
Okay.
Sonst würde ich einmal zum Ausblick kommen und zu der spannenden Frage, soweit du eben dazu was sagen kannst, Henning, wie denn eigentlich jetzt die Liga insgesamt damit umgeht. Also antizipierend, dass weitere derartige Gebührenregelungen in verschiedenen Bundesländern folgen werden, wird es dann künftig auch andere Vereine betreffen. Gibt es da schon erste Gespräche, wie man dann eigentlich das in der Liga auffängt, also beispielsweise da irgendwie nicht mehr einzelne Vereine zur Kasse bittet, weil RB Leipzig durchaus finanziell gut gestellter Verein, aber glaube ich relativ wenig Fanrivalitäten und deswegen möglicherweise bei den Spielen auch nicht so ein hohes Gefahrenpotenzial, würde dann beispielsweise eher selten zur Kasse gebeten werden. Sprechen die Vereine dazu, dass man sagt, da muss es vielleicht irgendwie eine Art von Fonds geben oder man verteilt das unter den Vereinen diese Belastung?
Ja, RB Leipzig tatsächlich, wenn ich nicht ganz falsch informiert bin, die haben eine gewisse Anzahl an Risikospielen, weil die Auswärtsfans doch eine gewisse Antipathie gegen den Club hegen und entsprechend dort die tatsächlich an der einen oder Stelle auch Probleme haben. Wenngleich du natürlich richtig sagst, sozusagen Fanrivalitäten im engeren Sinne dann dort nicht stattfinden, aber tatsächlich sehen die das Problem bei sich auch. Ich finde zum Beispiel, der FC Bayern München ist ein schönes Gegenbeispiel. Seitdem 1860 abgestiegen ist, hatten die kein einziges Risikospiel mehr und gucken natürlich jetzt auf die Gesamtgemengelage und äußern zu Recht sozusagen, warum sollten wir uns als Club in irgendeiner Form jetzt an den Polizeikosten eines anderen Clubs beteiligen? Und das ist ja auch etwas, was zumindest von der bayerischen Politik sehr, sehr vehement auch opponiert wird. Also im Augenblick sehe ich sozusagen innerhalb des Liga-Umfelds da eine, anders formuliert, also es ist keine Forderung, die auf Gegenliebe stößt. Und dafür habe ich, wenn man das Beispiel des FC Bayern sich wieder sozusagen in Erinnerung ruft, dafür habe ich sogar ein gewisses Verständnis. Ich glaube, wir können für uns so ein bisschen aus der Perspektive des SV Bremen vielleicht sozusagen festhalten. Ich finde so, der damalige Bremer Senat hat uns ganz schön was eingebrockt. Wir sehen, dass andere Bundesländer diesem Themenkomplex dann doch offen gegenüberstehen. Ich hatte es ja erwähnt mit Hamburg, Niedersachsen, Hessen und Rheinland-Pfalz und jetzt übernimmt auch Bremen den Vorsitz in der Innenministerkonferenz. Also deswegen glaube ich auch, dass das Thema nochmal aufs Tableau gehoben wird. Und ich glaube, das Ergebnis ist diesbezüglich offen. Für uns ist prinzipiell wichtig, oder wir haben da eine klare Erwartungshaltung. Wir wollen, dass es einen angemessenen Ausgleich gibt, der das Verursacherprinzip letzten Endes stark in den Fokus nimmt. Das heißt, sozusagen wir als Werder Bremen können nicht alleine für die Polizeikosten die Zeche zahlen. Unserer Achtung bedarf es eine angemessene Beteiligung der DFL und des Gastclubs, weil, wenn man sich faktisch nochmal beobachtet, das Gefahrenpotenzial des Risikospiels wird nicht allein durch die Heimfans des SV Werder Bremens verursacht. Und deswegen ist es tatsächlich ein dringlicher Wunsch von uns, diese Diskussion innerhalb des Ligaverbandes auch weiterzuführen, eine angemessene Lösung zu finden, dann auch vom Ligaverband mit der Politik in die Diskussion zu gehen und versuchen dort eine Lösung zu finden, die, ich sag mal, fair und angemessen und auch das Verursacherprinzip angemessen berücksichtigt.
Also ja, ich muss da sagen, da bin ich vielleicht nicht so verständnisvoll wie du, also was so die Haltung des FC Bayern da angeht, wie die dann auch immer sein mag. Ich finde schon, dass, also ich würde schon von der Liga erwarten, dass da, dass man sich da als Solidargemeinschaft versteht. Man vermarktet sich ja auch zusammen. Und jeder der beteiligten Vereine weiß doch, dass er ohne dieses Wettbewerbskonstrukt alleine jedenfalls nicht so gut vermarktbar wäre, oder auch vielleicht nicht so gut wirtschaftlich dastehen würde, wie wenn es diesen Ligaverbund nicht gäbe und diesen Wettbewerb nicht gäbe. Da hätte ich jetzt dann schon eher erwartet, dass man sozusagen auf der Kostenseite sich da so als Solidargemeinschaft sieht.
Ja, oder man muss. Wir haben, glaube ich, da gar nicht so eine gegenteilige Auffassung. Also unsere Erwartungshaltung ist, dass wir als Clubs dort eine angemessene Lösung finden. Mhm. Gleichzeitig die Forderung der Bremer Politik nach einem Solidarfonds sehen wir als nicht durchsetzbar innerhalb der DFL. Mhm. Und solange es sozusagen diese Möglichkeit nicht gibt, werden wir auch jetzt nicht eine entsprechende Wunschkonstruktion da oder beziehungsweise entsprechende Wünsche dann irgendwie äußern. Wir müssen dann irgendwie auch gucken, was politisch machbar ist. Also wir haben eine klare Erwartungshaltung, dass wir dann im Endeffekt die Last auf mehrere Schultern auch verteilen. Und diese Diskussion werden wir jetzt führen müssen.
Als Willy Lemke noch gelebt hat, Gott hab ihn selig, war doch Bayern gegen Bremen mit Sicherheit noch ein Risikospiel, oder?
Da müsste ich einmal ins Archiv steigen, Holger, um das sozusagen rauszufinden.
Was hat denn Willy Lemke damit zu tun?
Naja, du kannst dich sicher an die Duelle
ich von weiß,
Willy, ja, Willy Lemke, ja, aber eine gewisse Nord-Süd-Rivalität, das stimmt.
erinnern.
Ja.
Nee, aber genau, also wie gesagt, das ist jetzt sozusagen, die Diskussionen sind tatsächlich ongoing. Also wir haben gerade einen sehr, sehr intensiven Austausch mit der DFL. Da geht es jetzt auch darum, sozusagen, wie gehen wir mit diesen Altlasten der Gebührenbescheide um, die schon in Aussicht gestellt wurde. Und natürlich auch, wie finden wir jetzt ein Modus operandi für die Zukunft unter der Möglichkeit sozusagen der Beteiligung von DFL im Gastclub, um da sozusagen eine angemessene Lösung dann zu finden. Denn für uns steht aber letztendlich fest, dass wir alleine als Club sozusagen die Zeche dafür zahlen müssen. Das ist für uns ausgeschlossen und deswegen müssen wir da irgendwie versuchen, an einer politischen Lösung zu arbeiten.
Ja. Schön. Also da hättet ihr jedenfalls meine gedankliche Unterstützung, wünsche ich euch viel Erfolg dabei und es ist ja dann möglicherweise so, dass ihr dann auch in Zukunft dann nicht ganz alleine dasteht mit dieser Forderung. Wie gesagt, wenn da Länder nachziehen, dann werden auch andere Vereine betroffen sein und auch deren Stimmen lauter werden,
könnte ich mir vorstellen. Das ist tatsächlich so, also vielleicht sozusagen als Abbinder, also wir haben ja damals versucht, als das Thema das erstmal virulent wurde innerhalb der Mitgliederversammlung der DFL, dort einen, ich sag mal, politischen Kompromiss zu erwirken, haben in der Mitgliederversammlung auch einen Antrag eingebracht. Der wurde damals von 34 Clubs abgelehnt und von einem Club hat sich enthalten und wir waren der Einzige, der sozusagen für unseren Antrag gestimmt haben. Wir haben gemerkt, es gibt kein politisches Momentum, um diese Frage im Solidarverbund oder im Ligaverbund entsprechend zu lösen. Die Situation stellt sich jetzt aber tatsächlich in gewisser Form anders nach, weil man einfach merkt, politisch ist das Thema in Bewegung. Es ist nicht auszuschließen, dass andere Bundesländer sozusagen dem Bremer Modell nacheifern, in welcher Form auch immer. Das ist, glaube ich, auch gerade viel im Fluss. Und dann auch haben wir zumindest festgestellt, dass der eine oder andere Club jetzt auf dieses Themengebiet aufmerksam geworden ist und selber die Intention hat, da eine angemessene Lösung dann zu finden.
Das kann ich auch durchaus nachvollziehen, weil wenn man befürchten muss, dann als Club demnächst selber betroffen zu sein, wird man sich jetzt wahrscheinlich gut überlegen, welche Position man jetzt noch bezieht, ne? Weil man dann später dann plötzlich auch Bittsteller ist. Ja,
absolut.
So funktioniert Politik, ja. Die Kräfte, die dann dort wirken. Ja, schön. Also auch nochmal an euch. Haben wir noch einen Punkt nicht gestreift, den ihr aber unbedingt streifen wolltet zu dieser Thematik? Ansonsten fand ich das eine sehr spannende, ausgewogene Debatte, und ich bin vor allem happy, Henning, dass du sozusagen auch aus der praktischen Sicht mit deinen Erfahrungen und den Gesichtspunkten, die jetzt in der Öffentlichkeit nicht so bekannt sind, uns hier deutlich weitergebracht hast.
Ja. Mir ist tatsächlich noch eine Ergänzung wichtig. Ich glaube, wir haben jetzt sozusagen viel über Kosten gesprochen, wir haben über die rechtlichen Grundlagen gesprochen. Ich habe ein bisschen versucht, so darzustellen, inwiefern wir als Club tatsächlich auch eine gewisse finanzielle Betroffenheit haben und was wir an Maßnahmen dagegen ergreifen und so weiter und so fort. Ich glaube, in dieser gesamten politischen Debatte um die Gebührenregelung ist eine Sache zu kurz gekommen, nämlich es löst nicht das Problem von polizeilichen Einsatzstunden, sondern es verlagert es letzten Endes ins Gebührenrecht. Und damit ist, glaube ich, den Polizeibeamtinnen und Beamten auch nicht geholfen, sondern wir als Clubs, aber auch die Polizei, als auch sozusagen die DFL, wir müssen in irgendeiner geartenden Form versuchen, so derart zusammenzuwirken, dass die Einsatzstunden letzten Endes reduziert werden bei gleichzeitiger Gewährleistung einer sicheren Veranstaltung. Deswegen finde ich das Modell der Stadionallianzen extrem spannend, extrem vielversprechend, und würde mir hoffen, dass sozusagen dies auch weitergehend forciert wird, damit man dieses übergeordnete Ziel letzten Endes dann auch erreichen kann.
Ja, klingt super vernünftig, und aus Fußballfansicht jetzt, aus meiner Fußballfansicht müsste es auch möglich sein, weil aus meiner Sicht die Polizeipräsenz viel zu hoch ist und allein schon dadurch viel erreicht werden könnte, wenn man das Ganze irgendwie effektiver gestalten würde. Aber ganz persönliche Sichtweise.
Genau. Also ich glaube, sozusagen viel ist mit konstruktivem Zusammenwirken gehoben und nicht durch das Aufstellen von Gebühren bescheiden.
Ja. Ja, dank dir, Henning. Top.
Sehr gerne.
Herzlichen Dank.
Ja. Vielen Dank für die Einladung und euch noch einen schönen Podcast.
Danke, bis Danke. Bald.
Kommen wir zu unserem zweiten Themenkomplex der heutigen Podcast-Folge, nämlich dem beim EuGH anhängigen Verfahren des belgischen Clubs FC Seren, seht mir es nach, wenn ich es nicht richtig ausgesprochen habe, gegen FIFA, UEFA und den belgischen Fußballverband und die jüngst öffentlich gewordenen Schlussanträge der Generalanwältin Carpeter in diesem Verfahren. Ich würde ganz gerne gleich an dich weiterleiten, Holger, mit der Bitte, noch mal kurz zu skizzieren, worum geht's denn in diesem Verfahren eigentlich? Was ist der jetzige Verfahrensabschnitt, also Schlussanträge, was heißt denn das eigentlich? Was passiert da gerade? Und was hat das Verfahren für eine Sprengkraft?
Ja, danke, Fabian. Sprengkraft ist da. In der Sache geht es um die Frage, ob die FIFA-Regeln, die Dritten das Eigentum an den wirtschaftlichen Rechten von Spielern verbieten, diese sogenannte Third-Party-Ownership, TPO, mit dem EU-Recht vereinbar sind. Und da geht es mal wieder um eine Überprüfung von RSTP-Regeln, also aus den FIFA-Statuten. Der belgische Verein RFC Seren und Doyen Sports, die bekannte Spielerberateragentur, die auch oft in den Football-Leagues erwähnt wurden, hatten gegen diese Regeln verstoßen und wurden von der FIFA sanktioniert. Nach einem Kass-Schiedsspruch wollten sie den Fall vor den belgischen Gerichten überprüfen lassen, was ihnen mit dem Argument verweigert wurde, dass nationale Gerichte für solche Fälle nicht mehr zuständig seien. Also das nationale Gericht in Belgien hat gesagt, wir sind unzuständig. Es gibt einen rechtskräftigen Schiedsspruch des Kass und damit ist die Sache erledigt. Der belgische Kassationsgerichtshof legt dem EuGH die Frage dann vor, ob das Unionsrecht der Anwendung solcher nationalen Bestimmungen entgegensteht, wenn ein Schiedsspruch lediglich von einem Gericht eines Nicht-EU-Staates überprüft wurde. Der EuGH muss nun nun prüfen oder ja, wird nun, hat nun die Frage zu entscheiden, ob Sportakteuren innerhalb der EU der Zugang zu nationalen Gerichten verwehrt werden darf, wenn rechtskräftige KAS-Urteile bereits vorliegen. Vielleicht nochmal zum Hintergrund jetzt, also wir sind jetzt in dem Verfahrensstadium der Schlussanträge. Die Schlussanträge der Generalanwältin sind eine Art Vorschlag an den EuGH, wie der Fall entschieden werden soll. Allerdings überhaupt nicht bindend. Meistens jedoch folgt der EuGH dem Plädoyer des Generalanwalts, der Generalanwältin. Dem EuGH vorgelegten Fragen betreffen materiell die Rechtmäßigkeit von des TPO-Verbots. Aber darum geht es eigentlich gar nicht. Es geht tatsächlich hier um die grundsätzliche Frage, was passiert eigentlich jetzt mit dem KAS-Schiedsgericht, mit Schiedssprüchen des KAS, weil der KAS lediglich schweizerisches Recht anwendet, beziehungsweise eben Verbandsstatuten überprüft und dabei EU-Recht völlig außen vor ist. Das ist sozusagen der Rahmen dieses EuGH-Verfahrens.
Der KAS, sag nochmal, der sitzt wo?
In Lausanne.
In Lausanne, also in der Schweiz.
In der Schweiz.
Mhm. Okay, die Schweiz ist nicht in der EU. Also ist sozusagen dieser Verfahrens... ist diesem Verfahrensstrang, diesem Verfahrenskomplex EU-Recht entzogen, wenn man so will.
Ganz genau. Und wir hatten dieses Thema schon mal am Rande gestreift in dem Verfahren ISU, EuGH-Entscheidung zu diesem Skating-Fall, wo den Sportlern verboten wurde, neben den Verbandsveranstaltungen auch an kommerziellen privaten Veranstaltungen teilzunehmen. Und jetzt ist aber diese Frage zentral hier geworden. Und der Punkt jetzt ist, zu welchem Ergebnis kam die Generalanwältin?
Ich will kurz vorher noch, weil das überlasse ich dann dir, das darzustellen. Ich will kurz vorher noch eins sagen. Third Party Ownership, TPO. Das ist jetzt nicht das, wo wir jetzt unbedingt die Sprengkraft drin sehen in diesem Verfahren. Aber es ist sozusagen der Aufhänger, vielleicht dazu kurz noch gesagt. Third Party Ownership ist Kraft der FIFA-Regularien verboten. Und dabei geht es darum, dass Dritte, also nicht unmittelbar Beteiligte an einem Spielervertrag, nicht an den Transfererlösen beteiligt werden dürfen. Also so jedenfalls die FIFA-Regularien. Wer ist am Transfervertrag beteiligt? Das ist in erster Linie natürlich die beiden Vertragsparteien, Club und Spieler.
Genau, dass Dritte sozusagen davon nicht profitieren dürfen. Das ist keine Fondsgesellschaften gibt, die da Beteiligung halten, wie es in dem berühmten Fall Tommy Haas damals auch angelegt war und dann auch vor deutschen Gerichten sozusagen untersagt wurde.
Genau, also denkbar ist es ja, dass man das irgendwie regelt, dass verschiedene Player prozentual an Transfererlösen beteiligt sind, also sozusagen Rechte an dem Transfer des Spielers haben. Das ist aber führt aber zum einen dazu, dass natürlich Transfers wahnsinnig komplex sind, und zum anderen führt es dazu, dass verschiedene Kräfte auf das Transfergeschehen und damit mittelbar eben auch auf den Wettbewerb Einfluss nehmen, was man nicht möchte, weil es könnte ja beispielsweise Drittparteien geben, die an vielen verschiedenen Spielern beteiligt sind und dementsprechend bestimmte Interessen haben, wann Spieler wechseln und wohin sie wechseln.
Deswegen auch die zweite Abkürzung TPIs, Third Party Investments, genau das Gleiche auch untersagt laut FIFA-Statut.
Okay, Deckel drauf, darum geht es jetzt gar nicht. Also jedenfalls geht es zwar nicht in der vor, Entscheidung darum, ja. Aber wir wollten uns beschäftigen mit dem, was die Generalanwältin meint zu der Frage, ob denn nach dem KAS Endstation ist oder ob nationale Gerichte noch eine Überprüfungsmöglichkeit
beziehungsweise
haben.
Beziehungsweise nach dem Schweizerischen Bundesgericht.
Ja, genau.
Ja, als Überprüfungsinstanz des CAS in der Schweiz, dann wäre es da eigentlich zu Ende. Die ordentliche Gerichtsbarkeit und jetzt ist die und jetzt kommt die Generalanwältin aus sportrechtlicher Sicht muss man wahrscheinlich sagen leider zu dem Ergebnis, dass solche Sachverhalte als Verstoß gegen das Recht auf effektiven Rechtsschutz in der EU zu bewertet werden müssen. Sie kommt also zu dem Ergebnis, dass die CAS-Entscheidungen keine Res Judicata-Wirkung, also keine Rechtskraftwirkung mehr zukommen soll. Sondern stattdessen soll es möglich sein, dass auch nach CAS-Urteilen, nach CAS-Schiedssprüchen, jedes nationale Gericht innerhalb der EU darüber entscheiden darf, ob dieser Sachverhalt gegen EU-Recht verstößt oder nicht. Das ist natürlich eine heftige Rechtsfolge, wenn der EuGH sich diesen Schlussanträgen anschließen würde, weil damit die gesamte Sportgerichtsbarkeit erstmal in Frage steht, weil das genau die Vorteile, die die Sportgerichtsbarkeit eben eigentlich mit sich bringt, schnelle Entscheidungen, sachnahe Entscheidungen und dann eben abschließend auch in der Sache, dass alles dann sozusagen nicht mehr gegeben wäre. Mhm. Nationale Gerichte plötzlich da nochmal die Überprüfungsinstanz wären.
Also berufen tut sie sich ja insbesondere auf eine Verletzung von Artikel 47 der EU-Grundrechtecharta. Also das ist so eine Art Rechtsweggarantie, die sozusagen gewährleistet, dass jede Person Anspruch darauf hat, dass seine Rechtsfragen vor einem unabhängigen, unparteiischen und zuvor durch Gesetz und nicht durch die FIFA errichteten Gericht in einem fairen Verfahren verhandelt werden kann.
Ganz genau. Und im Einzelnen sagt sie, das sei hier der Fall oder würde verweigert werden dem Rechtssuchenden, weil die CAS-Zuständigkeit nicht freiwillig sei. Also dass die Athleten oder Clubs sich der CAS Judikativen unterwerfen müssen. Das ist eine erzwungene Zuständigkeit. Das ist der eine Argumentationsstrang und der andere Argumentationsstrang, dass es eben auch diese in Anführungszeichen private Vollstreckung von CAS-Entscheidungen gibt, nämlich dass die Sportverbände das dann selbst sozusagen enforcen können, dieses Urteil, was wiederum auch dazu führt, dass beteiligte Parteien, betroffene, beschwerte Parteien sich eben gar nicht mehr wehren können. Und wenn man sich jetzt sozusagen in die Lage eines Betroffenen reinversetzt und von dieser Argumentation her kommt, dann ist es gar nicht so fernliegend, ja? Also dieses Ergebnis, dass man sagt, naja, es gibt das EU-Recht, das hat eigentlich absoluten Anwendungsvorrang und hier wird es halt einfach mal ausgeklammert, weil man der Gerichtsbarkeit des CAS unterliegt, der nur sozusagen in der Schweiz ja Anwendung findet. Und das heißt, außerhalb von einer Überprüfung des EU-Rechts wird Recht gesprochen und da kann man eigentlich der Generalanwältin oder den EU-Organ nicht vorwerfen, dass man sagt, hier wird der Rechtsweg halt beschnitten letztlich oder es gibt keinen effektiven Rechtsschutz, weil die EU-Grundfreiheiten oder das EU-Kartellrecht gar nicht zur Anwendung kommen und an der Stelle überprüft werden.
Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, dass die Rechtsordnungen es durchaus vorsehen, dass Parteien vereinbaren können, Streitigkeiten auf alternativen Streitbeilegungswegen zu entscheiden zu lassen. Und dass natürlich auch ein Interesse bestehen kann der Parteien, dass diese Entscheidungen dann irgendwann auch mal endgültig sind.
Ja.
Und dann bestehen ja eben auch noch die Besonderheiten des Sports, wo der Sport vielleicht auch nicht ganz zu Unrecht sagt. Also wir haben uns hier ein Streitbeilegungsverfahren oder ein alternatives Streitbeilegungsverfahren überlegt, bei dem wir dann auch ganz bewusst die Spruchkörper besetzen mit Personen, die die besonderen Belange des Sports gut kennen.
Ja, aber genau das ist der Punkt. Anders als im Schiedsrecht, im Wirtschaftsbereich ist es halt keine gleichberechtigte Situation, sondern die Verbände haben halt eine Monopolstellung. Die Athleten müssen sich dem unterwerfen und das ist halt meistens dann nicht freiwillig vereinbart.
Das ist absolut nicht freiwillig, sondern es ist, du musst. Man muss sich unterwerfen, wenn man als Athlet mit dabei sein will. Ja.
Ja.
Ob das jetzt irgendwie ein Ligabetrieb ist oder ob das Einzelwettbewerbe sind.
Ja, jetzt ist die Frage, was die Sportverbände oder was der Sport tun kann, um vielleicht doch noch einen Ausweg aus dieser Situation zu finden. Und ich weiß nicht, ob wir in der vergangenen Folge das schon mal auch angerissen haben. Ich glaube, bei ISU haben wir das angerissen, dass nämlich es, ja, wenn man das alles so zugrunde legt, erforderlich wäre, dass EU-Recht irgendwie überprüft wird. Also entweder im Rahmen eines Kassverfahrens oder auf einem anderen Wege. Also die Generalanwältin kommt jetzt zu dem harten Ergebnis, sofern das Verfahrensrecht des CAS so bleibt, gibt es eine volle Überprüfbarkeit durch nationale Gerichte. Aber man könnte ja auch überlegen, was müsste geändert werden, damit es nicht mehr das Ergebnis ist.
Ja. Also da stecken ja zwei Fragen drin, nämlich zum einen, ob sozusagen das materielle Recht mit Hilfe dem diese Streitigkeiten entschieden werden, eben auch ausdrücklich das EU-Recht berücksichtigen muss und oder ob nicht, sagen wir mal, die EU-Rechtsprechungseinrichtungen, also sprich die nationalen Gerichte oder am Ende jetzt eben ein EuGH nicht die Möglichkeit haben muss, diese Entscheidung trotzdem auch noch zu überprüfen.
Ganz
also
genau.
Wenn schon mal nach dem Maßstab von EU-Recht entschieden wird, warum dann nicht auch eine Überprüfbarkeit durch die EU-Rechtsprechungsorgane?
Ganz genau. Und aus meiner Sicht sind beide Varianten möglich. Und meine ich, dass die UEFA schon den notwendigen Schritt getan hat, anders als FIFA. Die UEFA hat in ihre Autorisierungsregeln für Drittwettbewerbe, also sprich Super League, die Regelung, da ist eine Vorschrift, die sagt, der CAS in Irland wird angerufen bei Streitigkeiten. Und das wäre ja die logische Konsequenz, dass man sagt, man hat jetzt einen Sitz des CAS in Irland und die CAS-Urteile werden dann durch ein irisches Gericht, also durch ein Gericht, das auch sozusagen der EU, dem EU-Recht unterliegt, überprüft und so hätte man eine Lösung für solche Sachverhalte. Ich weiß nicht, ob das jetzt rübergekommen ist und ich weiß auch nicht, ob es der beste Weg ist, aber also ich sehe das auf jeden Fall als eine Art Workaround, wie man es lösen könnte.
Okay, aber dann würde ja im Prinzip der CAS in Lausanne komplett leerlaufen, weil das ist ja dann...
Ja, zumindest für solche Streitigkeiten wie hier, wo EU-Recht zwingend überprüft werden muss, wäre das so.
Gut, nun gab es ja in der Vergangenheit und Liebling Bossmann hat in vielen verschiedenen Folgen ausführlich darüber berichtet, zahlreiche Entscheidungen des EuGH, die den Sportverbänden ins Hausaufgabenheftchen geschrieben haben, so wie ihr das regelt, könnt ihr das nicht machen. Also viele, viele Beispiele, die jetzt, wenn man der Meinung ist, bei einer Kassentscheidung kann es nicht bleiben, Wasser auf die Mühlen derjenigen sind, die sagen, wir müssen die Möglichkeit haben, innerhalb der EU-Rechtsprechung dann, sagen wir mal, in falsche Richtung gehende Regelwerke der Verbände zu korrigieren.
Ja, definitiv. Es kann halt nicht sein, dass es kann auf der einen Seite nicht sein, dass die Sportgerichtsbarkeit sozusagen komplett leer läuft. Und auf der anderen Seite kann es nicht sein, dass die Sportgerichtsbarkeit EU-Recht völlig ignorieren kann. Und dann muss eben ein Mittelweg gefunden werden. Und dazu gibt es eben verschiedene Vorschläge. Die Frage ist, was jetzt ist in dieser Übergangszeit, ja? Also stellen wir uns vor, der EuGH entscheidet jetzt in ein paar Monaten und bestätigt die Schlussanträge. Was soll passieren, ja? Insofern muss schnell eine Lösung gefunden werden. Wir hoffen, dass wir da ein paar Anregungen geben konnten. Und der EuGH wird hoffentlich in der notwendigen Klarheit hier recht sprechen. Wir wollten eigentlich noch viele andere Themen besprechen heute in Form einer Aktuellen Stunde, aber wir haben jetzt viel zu viel schon besprochen. Deswegen kommen diese Themen in die Shownotes mit Links. Es geht einmal um die Medienerlösverteilung DFL, die neu geregelt wurde. Dann um den Einstieg von Saudi-Arabien bei DAZN. Den Trainerwechsel bei Hertha. Es wurde sogar Ablöse für den Herrn Leitl bezahlt, obwohl er schon bei Hannover längst freigestellt war. Eintracht Frankfurt hat eine Kapitalerhöhung durchgeführt oder durchgewunken. Der HSV hat die Rechtsform gewechselt. Es gab einen Dopingfall im Tennis, der verglichen wurde mit der WADA. Die 4-Jahres-Sperre von Mario Vuskovic wurde bestätigt vom Schweizerischen Bundesgericht. Das Sportverbandsgerichtsverfahren Bochum gegen Union geht in die nächste Runde, nämlich am 28. Februar soll vor dem DFB-Bundesgericht verhandelt werden. Und es gab noch einen La Liga-Rechtsstreit um die Markenbezeichnung El Clasico zwischen La Liga und Barca und Real Madrid. Insofern, es ist Wahnsinn, was sportrechtlich aktuell geboten wird. Und wir verlinken das teilweise, diese ganzen Themen, aber greifen die auf jeden Fall auch in einer der nächsten Folgen nochmal auf.
Und die werden ja zu unterschiedlichen Zeitpunkten irgendwann nochmal virulent, oder? Also Mario Vuskovic, das Thema ist auf jeden Fall noch nicht durch. Über Bochum und Union, also die Entscheidung des DFB-Bundesgerichts werden wir auf jeden Fall berichtigen. Und der Markenrechtsstreit Barca und Real gegen La Liga über El Clasico.
Hast du auch auf deiner Liste?
Den habe ich auch noch auf meiner Liste. Das ist auch ganz ein schöner Fall.
Ich wollte noch auf einen aktuellen Aufsatz aufmerksam machen von dem Kollegen Reinhold hier neben mir und dem Kollegen Prowitzki in der Spurprax mit dem Titel Sauberer Stil, urheberrechtliche Hürden der Weiterverwendung von Sportdatenbanken durch Dritte. Also auf jeden Fall super spannendes Thema und super gut zu lesen. Und einen Ausblick auf die nächste Folge geben. Wir hatten Oke Göttlich, den Präsidenten von FC St. Pauli, angefragt, ob er hier mal zu Gast sein möchte. Er hat es grundsätzlich bejaht. Wir sind gerade in Terminabstimmungen und hoffen, dass er schon in der nächsten oder einer der nächsten
Sendungen... Dass er schon auf dem Weg ist nach Berlin.
dass er schon den Weg nach Berlin findet, genau. Ja, also soweit und danke fürs Zuhören. Bis bald.
Wir hören uns. Tschüss.
Ciao, ciao.
Der Sportrechts-Podcast Liebling Bossmann wurde Ihnen präsentiert von Borberg, juristische Fachmedien, digital und print.